Sie haben es sozusagen auch von linker Seite, also dass diese westlichen Errungenschaften, Rechtsstaat, die Aufklärung, die Vernunft, radikal in Frage gestellt wird mit dem Vorwurf, das seien sowieso alles nur Ideen der weißen Männer, kapitalistisch, kolonialistisch und so weiter und so fort. Also ihre Kritik schlägt um in eine radikale Kritik, die die ganzen Grundfesten unserer westlichen Zivilisation, unsere freiheitliche Ordnung in Frage stellen.
Lech Zürs präsentiert Denken am Berg.
Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Denken am Berg. Mein Name ist Matthias Hofer. Wie in jeder Folge befinden wir uns im malerischen Ort Lech am Arlberg. Denn in diesem Podcast werden wir Folge für Folge die Denkansätze, Diskurse und Impulse aufgreifen, die uns die hier stattfindenden Veranstaltungen geben. Dieses Mal zu Gast ist Ulrike Ackermann. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Soziologin und Gründerin des John Stuart Mill Institut für Freiheitsforschung. Sie ist auch Mitbegründerin des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit und sie sagt, auch in Hinblick auf die aktuelle Situation an vielen westlichen Universitäten, wir brauchen heute keine neuen und alten Ideologien, sondern einen breiten antitotalitären Konsens, der sich in lebendigem Streit immer wieder erneuert. Ich habe Ulrike Ackermann am Rande des Philosophikum Lech 2024 getroffen und sie als erstes gefragt, wie viel Störung denn unsere liberale Demokratie erträgt.
Sie muss immer wieder aufgestört werden, um die wunden Punkte sichtbar zu machen. Und das kommt von unterschiedlichen Akteuren. Vor allen Dingen, wenn die Politik schläft, ist es umso wichtiger, dass unterschiedliche Akteure, Denkende aus den unterschiedlichen Bereichen den Finger in die Wunde legen.
Es gibt ja den Begriff der neuen Schweigespirale im akademischen Bereich, den Sie ja, glaube ich, mitgeprägt haben. Könnten Sie bitte genau erläutern, was Sie unter dem Begriff verstehen und wie weit verbreitet vor allem das Phänomen Ihrer Einschätzung nach ist?
Die neue Schweigespirale nenne ich neu. Ursprünglich kommt sie von Neumann. Die Schweigespirale bezeichnet einen sozialen Mechanismus, der fatal sein kann, nämlich wenn die Äußerungen von kleinen Minderheiten, die durchaus sehr lautstark auftreten, auf eine schweigende Mehrheit treffen. Also wir sprechen von Schweigespirale, wenn plötzlich sich Positionen, Meinungen und Ähnliches durchsetzen, die überhaupt nicht dem realen Mehrheitsverhältnis von Mehrheit und Minderheit entsprechen, sondern dass die Menschen, die überzeugt sind, dass sie im Recht sind, dass sie die Fortschrittlichsten sind, wenn die besonders selbstbewusst und lautstark auftreten, können sie sich durchaus durchsetzen gegenüber einer breiten, schweigenden Mehrheit. Umso wichtiger ist diesem Druck, der da aufgebaut wird, Konformitätsdruck kann man das auch nennen, dass jeder und jede einzeln begegnet und man nicht irgendeinem Tabu und Schweigegebot folgt, sondern selber genau hinschaut und auch den Mut hat, gegen eine scheinbare Mehrheit oder auch eine politische Korrektheit die eigene Position zu formulieren, auch wenn sie nicht sofort auf großen Beifall stößt.
Und Sie sehen das vermehrt im universitären Bereich, dass da geschlossene Debatten stattfinden und das in sich abgeschottet abläuft.
Wir haben diese Entwicklung natürlich schon viel länger. Also mit dem Zerfall der alten bürgerlichen Öffentlichkeit und dem Durchsetzen sozusagen von Schwarmintelligenz in Anführungsstriche, Like-Buttons, Followern und Influencern, haben wir sozusagen Kollektivierungsprozesse und Blasenbildungen, die dafür sorgen, dass innerhalb dieser Gesinnungsblase die Positionen gar nicht mehr plural sind, also Vereinheitlichungen stattfinden. Und das haben wir vor allen Dingen in Räumen, die sozusagen geschützt sind, also in denen man sich nur auf sich selbst bezieht und die nicht öffnet nach verschiedenen Seiten außen. Aus der Anonymität des Netzes heraus können diese Shitstorms entstehen. Da muss man nicht gerade stehen für sein Wort und seine Position, wie von Angesicht zu Angesicht in solchen Debatten. So, und dann haben wir eine Entwicklung, dass immer mehr geschützte, sogenannte geschützte Räume entstehen, aufgrund dessen, dass Gefühle verletzt werden können und diese geschützten Räume werden dann für diskriminierte oder vermeintlich diskriminierte Minderheiten bereitgestellt und man bezieht sich sozusagen nur auf sich selber. Also da passiert das natürlich ganz schnell, dass man sich selbst sozusagen nicht nur nach außen abschottet, sondern sich immer nur selbst zum Gegenstand hat und auf die Gruppe bezieht. Was ist mein Teil? Das nenne ich auch Identitätspolitik. Und dadurch entstehen Räume, die nicht mehr durchlässig sind und nicht mehr zur Allgemeinheit geöffnet sind. Und das passiert durchaus in dem universitären Feld sehr häufig, aber auch im Kultur- und Kunstbereich.
Und nochmal auf die Identitätspolitik zu sprechen zu kommen, wie bewerten Sie denn die Rolle insbesondere der linken Identitätspolitik im universitären Bereich in unserer Zeit, in der heutigen Gesellschaft?
Naja, es sind Forschungsfelder entstanden über viele, viele Jahrzehnte, in der Folge von 1968, auch aus den neuen sozialen Bewegungen heraus, dass sozusagen diese Minderheiten, die aufbegehrt haben, sich selbst beforschen, sich selbst zum Gegenstand machen. Also Vorreiter waren die Frauen mit der Frauenbewegung, dann die Schwulenbewegung, dann, also jetzt was andere sexuelle Minderheiten anlangt, eine Selbsterstärkung, Selbstermächtigung, migrantische Gruppen, unterschiedliche religiöse Gruppen und so weiter. Und der Anfang, sozusagen der Ausgangspunkt, der dagegen kann man ja gar nicht sagen. Also wenn es große Gerechtigkeitslücken gibt, Diskriminierungserfahrungen auch in die Geschichte zurückreichend, ist das Recht jeder Gruppe darauf aufmerksam zu machen und auch den Finger in die Wunde zu legen. Aber daraus sind Zug um Zug an den Hochschulen Fächer entstanden, wo sich sozusagen diese Opfergruppen nur selbst spiegeln. Und wo Zug um Zug man sich nur selbst beforschte und aus dieser gemeinsamen Leiterfahrung und Zugehörigkeit, entweder nach dem Geschlecht oder nach der Hautfarbe oder nach der Religion, einen identitären Kern geschaffen hat, um den man sich herum versammelt und sich damit absetzt von der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, die diskriminiert. So, und wenn Sie das jetzt dann fortschreiben und beobachten, was da in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, sind aus diesen ursprünglich positiven Ansätzen sind ideologische Communities entstanden, die man zum Teil gar nicht mehr so versteht, ja? Also auch innerhalb dieser universitären Strukturen oder auch durchaus im Kunstbereich und die sich sozusagen immer mehr von der Mehrheitsgesellschaft abgeschottet haben und das ist natürlich fatal. Also das heißt, die Fragmentierung unserer Gesellschaften schreitet über solche Mechanismen voran.
Das scheint alles sehr klar und auch verständlich, dass das gefährliche Auswirkungen haben kann, aber sind da nicht vielleicht ganz andere Dinge, die viel, viel, viel auf elementarere Weise unsere liberale Demokratie gefährden können, viel ausschlaggebender? Und reden wir da über wirklich wichtige Dinge, wenn ein geschlossener Kreis an Universitäten Theorien aufstellt und sich selbst beforscht? Gibt es da nicht ganz andere Gefahren, die mächtiger sind?
Das ist ein völlig richtiger Einwand. Wir haben die Bedrohung unserer freiheitlichen Werte, unserer Prinzipien von außen seit einigen Jahren. Also wir sind ja in einer ganz neuen Weltunordnung, die von Diktaturen ausgehen, also China, Russland, Iran und so weiter und so fort. Und die ganz klar auf der Agenda haben, westliche Gesellschaften zu spalten. Flüchtlingsbewegungen in Gang zu bringen, um auch die westlichen Gesellschaften hier zu destabilisieren und ein bestimmtes Narrativ bedienen, nämlich diese westlichen Gesellschaften seien am Ende. Und dieser ganze Liberalismus und diese freiheitliche Lebensweise, die zeigt jetzt, dass sie nicht überlebensfähig ist und in der großen Krise. Also diese Propaganda, die haben wir von Diktaturen, von außen, aber wir haben sie auch von innen aus unseren Gesellschaften heraus. Also wir haben sie von ganz rechts, ja. Ethnopluralismus, also die haben auch nichts mit dem Universalismus der Menschenrechte zu tun, wollen sich völlig abschotten, wollen eigentlich eine geschlossene Gesellschaft im Unterschied zu einer offenen Gesellschaft. Sie haben natürlich die ganz große Gefahr vom Islamismus, die ein weltweites Kalifat aufbauen wollen und ganz erbittert gegen den westlichen Lebensstil und unsere Freiheiten natürlich vorgehen, propagandistisch wie ganz militaristisch und mit Terroranschlägen. Und sie haben, und deshalb ist es doch wichtig, sich anzuschauen, sie haben es sozusagen auch von linker Seite, also dass diese westlichen Errungenschaften, Rechtsstaat, die Aufklärung, die Vernunft, radikal in Frage gestellt wird mit dem Vorwurf, das seien sowieso alles nur Ideen der weißen Männer, kapitalistisch, kolonialistisch und so weiter und so fort. Also ihre Kritik, ihre konkrete Kritik an durchaus Zuständen, die auch kritisierenswürdig sind, schlägt um in eine Fundamentalkritik, eine radikale Kritik, die die ganzen Grundfesten unserer westlichen Zivilisation, unsere freiheitliche Ordnung, in Frage stellen. Und das ist in einer Situation, wenn wir so stark von außen bedroht werden, natürlich fatal. Also das heißt, mit dieser Propaganda, diesen Ideologien, die eben auch an den Universitäten Eingang gefunden haben, untergräbt man eigentlich unsere Grundprinzipien. Und ich halte diese Kritik war immer berechtigt. Also wir haben uns ja weiterentwickelt als Gesellschaften und als Demokratien mit Kritik, mit Skepsis, dass es sozusagen immer besser wurde. Aber diese Kritik, die geht so über das Ziel hinaus, dass sie die Grundfesten unserer Ordnung so radikal in Frage stellt, dass sie zerstörerisch wirken.
Und um diesen zerstörerischen Kräften entgegenzuwirken, scheint es dann umso wichtiger, dass die im eigentlichen Sinne die universalistischen Werte des Westens vor Augen haben, nur vielleicht mit den falschen Mitteln und im Sinne von das Gegenteil von gut ist gut gemeint umsetzen, dass die zusammenhalten.
Ja, also ich denke, wir sind in einer sehr schwierigen und gefährlichen Situation. Deshalb brauchen wir einen ganz breiten antitotalitären Konsens, der gerade die Lehren aus der Geschichte zieht. Also wir hatten den Nationalsozialismus, wir hatten den Faschismus, wir hatten den Kommunismus und Stalinismus, wir haben den Islamismus. Und die Lehren aus dieser totalitären Vergangenheit ist ja gerade, dass wir unsere freiheitliche Ordnung als politische Ordnung, aber auch als lebensweltliche Ordnung, wozu auch die natürlich die Gleichberechtigung von Mann und Frau zählt und alle anderen Minderheiten, Rederecht, Meinungsfreiheit, Rechtsstaat und sowas alles, dass wir das ganz klar verteidigen. Vor allen Dingen, dass wir hinschauen, wie fragil das sein kann, auch was Rechtssysteme anlangt, wenn Sie sich die Entwicklung in Amerika beispielsweise anschauen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich gewahr werden, wie fragil die Freiheit ist, dass man sie immer wieder neu verteidigen muss und auch wertschätzen. Und das ist keine abstrakte Angelegenheit. Es reicht auch nicht nur auf das Grundgesetz oder die jeweiligen demokratischen Verfassungen zu verweisen, sondern diese Freiheit und diese Demokratie will lebendig gelebt werden. Vor allen Dingen muss man schonungslos hinschauen, von welchen Seiten sie wie bedroht wird.
Mit diesem würdigen Schlussplädoyer ging dann auch unser Gespräch zu Ende und Frau Ackermann begab sich wieder aufs Podium der Lechwelten. Dort traf sie auf Robin Zelikates. Das Gespräch mit ihm können Sie in Episode 14 anhören. Ebenfalls am Podium der Lechwelten war der Philosoph Dieter Thome. Dieses Gespräch hören Sie in der nächsten Folge und es dreht sich gemäß dem Thema des Philosophikums 2024 um Störenfriede, Dunkelmänner oder Lichtgestalten.
Es ist zwar schon vorstellbar, dass jemand ganz allein Verschwörungstheoretiker ist, aber das ist dann auch eher ein psychiatrischer Fall. Das heißt, obwohl die alles bestreiten, genießen sie sehr gerne die Zustimmung ihres Klüngels und sind in gewisser Weise auch darauf angewiesen. Und diese um praktisch diese Frontbildung überhaupt herzustellen zwischen der einen Seite und der anderen Seite. Und ich denke da an psychologische Untersuchungen zu dem amerikanischen Wahlkampf und dem Wahlsieg, dem ersten Wahlsieg von Donald Trump. Es gab psychologische Untersuchungen zu einem berühmten Foto, das die meisten von Ihnen kennen, nämlich dem Foto mit der Menge der Besucher bei der Inauguration, bei der Amtseinführung auf dem Mall in Washington, wo ja dieser berühmte Streit war, wer hat da mehr Besucher gehabt, Obama 2013 oder Trump 2017. Und dann hat man republikanische Anhänger, Trump-Anhänger gefragt, wo sind mehr Leute zu sehen? Und hat ihnen die beiden Fotos hingezeigt. Mit der offensichtlichen empirischen Evidenz, dass da weniger sind bei Trump. Und dann haben ganz viele von denen gesagt, auf dem Foto, wo Trump eingeführt worden ist, sind mehr Leute drauf. Und die Psychologen haben sich gefragt, was soll das? Und die Erklärung war, dass den Leuten die Wahrheit egal war. Und dass sie die Beantwortung der Frage nicht als Wahrheitsfrage aufgefasst haben, sondern als Frage, ob sie zu ihm stehen. Als Treueschwur. Und das ist dann dieses Phänomen, was in der Psychologie Tribalismus genannt wird und was eng mit diesen ganzen Filterblasenthemen natürlich zu tun hat. Und was ich mich jetzt frage, ist eben, ob dieser radikale Skeptiker vielleicht doch auch ein bisschen eine konstruierte Figur ist, wie viele es davon wirklich gibt sozusagen. Ob es nicht eher so ist, dass das eigentliche Problem, was wir als Wissenschaftler haben, die Gleichgültigkeit ist gegenüber dem, was wahr oder falsch ist. Also eine Haltung, die gar nicht mit einer steilen These einhergeht, ich weiß sozusagen, dass ihr es nicht beweisen könnt und deshalb kommt dann diese harte Haltung des radikalen Skeptikers zustande. Sondern mir ist es wurscht.
Viel Material zum Nachdenken wird Ihnen also auch unser nächster Gast liefern. Bevor wir aber nun zum Ende kommen, sei noch der kleine Hinweis erlaubt, alle wichtigen Links zur Veranstaltung Philosophicum Lech finden Sie in den Shownotes direkt hier in Ihrem Player. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, bitte abonnieren Sie doch diesen Podcast und lassen Sie uns wissen, ob es Ihnen gefällt. Und wenn ja, empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Danke. Auf Wiederhören in Lech am Arlberg, wo man so schön ungestört denken kann.
Eine Produktion von Radio Tourism. Im Auftrag von Lech Zürs Tourismus.